Hallo, hier ist die Iris und willkommen zu einer neuen Folge von Folgewirkung. Heute gibt's mal ein bisschen Abwechslung, denn ich habe für euch einen kleinen Feldtest gemacht. Worum es geht? Um das Elektroauto. Wir haben ja schon mal eine Folge zum Elektroauto gemacht, das war die Nummer 18. Und dort haben wir Holger Heinfellner, einen E-Auto-Experten, besucht, der uns dort schon sehr viel dazu erzählt hat. Aber diese Episode heute, die schließt daran nahtlos an. Denn heute gibt es einen Elektroauto-Praxistest. Und die Hauptperson, meine Testpilotin sozusagen, ist meine Mutter.
Ja, wenn man aufs Gas steigt, zischt er schon ziemlich ab.
Und eines gleich vorweg. Meine Mama ist hart, aber fair. Und sie ist definitiv keine Ökomama, die man mit dem Elektroauto abspeisen kann.
Okay, aber man muss jetzt auch noch dazu sagen, bist du ein Öko-Mama?
Nein, das bin ich nicht. Das bin ich sicher nicht, weil ich die ganzen Sachen ein bisschen kritischer sehe. Aber natürlich was für die Umwelt auch machen möchte. Und da ist eine große Kluft dazwischen.
Unsere Mission? Ganz praktisch rausfinden, was dran ist an der E-Mobilität. Was sind die Fakten? Was sind die Mythen? Bevor wir überhaupt losgefahren sind, hat sie schon einen ganzen Katalog an Fragen im Kopf. So eine Art inneres Brainstorming des Zweifelns und der Neugier.
Was ist sicher ein Preisunterschied dann zwischen dem Schnellladen?
Hat man schon Erfahrungen mit Problemen, die so in der Werkstatt?
Macht mir schon ein bisschen Sorgen.
Und genau diesen vielen Fragen wollen wir an diesem Tag nachgehen. Deswegen haben wir uns einfach ein E-Auto ausgeborgt und uns auf den Weg gemacht.
Supi, es geht los, würde ich sagen.
Ja, fein.
Wir schauen einmal, was du für ein Auto ausgibst.
Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Du fährst. Ich fahr. Na sicher, du musst das Auto testen.
Na, servus. Okay.
Also wie man merkt, habe ich meine Mutter vor unserem Ausflug etwas im Dunkeln gelassen, um die Testbedingungen authentischer zu machen.
So, ich habe ja keine Schaltung. Upsi. Was mache ich jetzt? Ich bin noch nie mit einem Auto ohne Schaltung gefahren.
Okay. Und so fand sich meine Mama, die ja in Kärnten wohnt und seit Ewigkeiten nicht mehr selbst durch Wien mit dem Auto gefahren ist, plötzlich am Steuer in einem ihr völlig fremden Fahrzeug.
Ich auch kurz anschnallen.
Und starte ich jetzt bitte?
Starten tust du, du drückst auf die, du hast jetzt nur deinen rechten Fuß, das heißt nur Bremse und Gaspedal.
Ah ja, genau.
Nachdem die ersten Hürden überwunden waren, waren wir dann auch unterwegs.
Wir fahren jetzt mal zum ÖAMTC.
Um dort die E-Auto-Expertin Marcella Krall zu treffen. Die sollte meine Mutter all ihre Fragen beantworten. Denn für meine Mama stellt sich bald eine wichtige Frage.
Wie alt ist denn der Auto jetzt?
Mein Auto wird jetzt 15 Jahre alt. Und ich überlege mir natürlich, was für Nachfolge jetzt kommen sollte. Elektroauto, Hybrid oder doch ein Verbrenner?
Wir müssen vielleicht den HörerInnen erklären, wie alt du bist.
Haha.
Wenn man dich sehen würde, dann würde man es auch nicht glauben, aber wenn man dich hört.
Also ich bin 70 plus.
Was heißt das?
Das heißt,
dass man ab 70 zu zählen aufhört, oder?
Nein, aber das heißt, dass man schon ein fortgeschrittenes Alter hat, 10 Jahre schon in Pension ist und jetzt überlegt, welches Auto kauft man. Möglicherweise könnte das mein letztes sein.
Das letzte Auto. Also man hört da den beinharten Kärntner Realismus raus, würde ich mal sagen. Wobei wir alle hoffen, dass das jetzt nicht der Fall sein wird und wir stützen uns auch auf einen Realismus, denn sie ist mit ihren über 70 Jahren fitter als ich und all meine Freunde zusammen. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Sie ist eine Frau, die die Herausforderungen liebt.
Unter 1000 Meter, Höhenmeter ist überhaupt keine Wanderung. Also das fängt bei 1000 an und voriges Jahr haben wir die Alpenüberquerung gemacht.
Ja, und um zurück zur E-Mobilität zu kommen. Die Diskussion um E-Mobilität wurde auch schon mal ziemlich emotional in ihrer Wandergruppe geführt. Aber nicht wegen eines Autos.
Ja, das war ein großes Ding für dich, gell? Das Elektrofahrrad zu nutzen überhaupt. Weil das so, damit das hat so ein Oldie, da ist man dann Pensionistin, nicht aktive Pensionistin. Oder was ist man dann?
Ich sage einmal, das Credo in unserer Gruppe ist eigentlich so lang wie möglich aktiv zu sein ohne Elektrohilfe.
Das ist jetzt aber sehr höflich und diplomatisch ausgedrückt. Du müsst sagen, die anderen lachen mich aus, wenn du mit dem Elektrofahrrad.
Ich habe mich einfach geniert, mit dem Elektrofahrrad zu fahren. und habe mich da jedes Mal mega geplagt, wenn man vom Baden dann mit dem Fahrrad heimradeln muss und dann die Hügel kommen und es ist brennheiß. Und heuer habe ich mich entschlossen, ich probiere das aus und finde das echt gut und bleibe auch dabei jetzt. Also wenn man nicht sportlich fährt, sondern das Auto eben zu diesem Zweck in der Garage stehen lassen kann.
Also nach weiterer Verwunderung, ja, dass einige Pedale fehlen.
Na, und wie gesagt, dass der linke Fuß nichts tun muss und meine Hand da irgendwie die rechte frei ist.
War die Fahrt zum ÖAMTC dann fast Bremse ohne weitere Probleme geschafft. Also fast.
So, das heißt, ich biege jetzt ab.
Genau, du bist eh, das, schau, da gibt's, stopp, ist rot.
Das rot, ja. Das war zu fest, Entschuldigung.
Das war eine harte Bremsung.
Aber schließlich sind wir dann aber doch angekommen.
Das ist, was ich auch immer noch mache. Ich gehe alle Stiegen zu Fuß. Ich nehme, also wenn es irgendwie geht, nie einen Lift.
Dann, nachdem ich die Stiegen nehmen musste, statt dem Aufzug,
Hallo.
Haben wir Marcella Krall getroffen.
Hallo. Mutter und Tochter,
stimmt. Genau, Mutter und Tochter.
Sehr cool. So, sehr cool, sehr cool. Und Sie fahren schon elektrisch?
Nein, ich bin jetzt das erste Mal in dieses Auto eingestiegen.
Oh, okay.
Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das fahren soll.
Okay,
das ist überraschend. Okay. Und ich habe noch nie ein Automatikauto gefahren, immer nur Verbrenner und mit Gang und so weiter. Okay. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich sehr schnell daran.
Ja, ja, also das linke Beinchen kann man vergessen beim Elektroauto, weil es jedes Elektroauto ist automatikgetrieben.
Bei Marcella Krall sind wir gelandet, da der ÖAMTC, und das habe ich vorher auch nicht gewusst, selbst E-Auto-Ladepunkte betreibt. Und Marcella Krall Unternehmen, Vereine und Gemeinden dabei unterstützt, Ladelösungen zu entwickeln.
Dann haben wir gesagt, okay, wenn das keiner macht, dann machen wir es selber. Also eine einfache Entscheidung.
Also sie ist eine absolut praxisgeprüfte Expertin. Und die eigenen Ladesäulen waren für meine Mama gleich das perfekte Stichwort, um direkt mit einer ihrer brennendsten Fragen loszulegen. Was für Strom kommt denn da eigentlich raus?
Und dann aus dieser Ladestation auch Strom aus erneuerbarer Energie oder...
Ja.
Mit hundertprozentiger Sicherheit oder überall oder nicht? Oder wie funktioniert das? Das würde mich interessieren.
Ja, also wir garantieren es auf alle Fälle. Und auch die, die öffentliche Ladeinfrastruktur anbieten, müssen Ökostrom anbieten, sonst gibt es keine Förderung.
Zählt der Atomstrom dann auch zu diesen erneuerbaren Energien?
Aber wir haben in Österreich ja kein Atomkraftwerk. Aber natürlich,
wir importieren ja natürlich Strom, wir haben ja nicht genug.
Kommt darauf an, wann. Also wir hatten tatsächlich Minusstrommengen, wir hatten eine Überkapazität. Und wo wir die Überkapazität in Österreich auf alle Fälle haben, ist in der Nacht. Und jetzt kommt das Elektroauto ins Spiel. Da wäre jetzt, und das nennt man eben intelligentes Laden, da wäre dann die große Chance wäre in dieser Energiewende, dass das Fahrzeug genau dann lädt, wenn faktisch niemand Strom braucht. Also um 11 in der Nacht oder um Mitternacht, genau, schlafen alle selig. Da könnte das Fahrzeug, und das kann man heute schon einstellen, sagen, okay, du lädst bitte, wann viel Strom da ist oder wenn sogar, und da nennt man, das spricht man über dynamische Tarife, wenn der Stromtarif am günstigsten ist.
Und weitergedacht, soll das E-Auto dann nicht nur dynamisch laden können, also wenn gerade viel und damit günstiger Strom da ist, sondern auch das Eigenheim mit diesem Strom versorgen.
Also wenn Sie jetzt ein Auto mit einem 50 Kilowattstunden Akku haben, könnten Sie theoretisch fast eine ganze Woche lang aus Ihrem Akku leben. Das würde aber nur dann funktionieren, wenn Sie nicht nur Strom zuführen und damit spazieren fahren, sondern wenn Sie nach Hause kommen und das Auto an eine Ladestation anstecken und bidirektional laden könnten oder können.
Bidirektional heißt was?
In beide Richtungen.
Aha.
Das heißt, Sie nehmen Strom aus dem Auto raus,
okay. Damit
Sie zum Beispiel, das geht heute schon, damit Sie zum Beispiel einen Versorger wie eine Kaffeemaschine bedienen können.
Und nochmal weiter gedacht, kann das Elektroauto an sich, oder sagen wir besser der Akku, dabei helfen, das gesamte Stromnetz zu stabilisieren.
Die Königsdisziplin wäre in Zukunft Vehicle to Grid, das heißt das Fahrzeug ans Netz, damit man sozusagen den Landesenergieversorger unterstützt, wenn jetzt hohe Strommengen benötigt werden. Wann passiert es in Österreich? Also wir kommen um 18 Uhr vielleicht nach Hause oder 19 Uhr, alle waschen sich oder bedienen ihre Waschmaschine oder was auch immer oder kochen. Das heißt, ich brauche in kurzer Zeit relativ viel Strom, das nennt man eine Lastspitze. Und dann könnte es so sein, dass der Landesenergie oder der Netzbetreiber sagt, okay, jetzt hole ich mir aber Strom aus dem Akku von Ihnen zum Beispiel, und Sie bekommen monetär dafür etwas ausbezahlt. Das heißt, der Akku führt dazu, dass eigentlich das Fahrzeug in Zukunft vom, unter Anführungszeichen, Problem, das vielleicht viel Strom am Anfang braucht, zur Lösung wird.
Also das E-Auto in die Breite gedacht, würde damit ein Problem lösen, von dem wir hier im Podcast ja die ganze Zeit sprechen. Wie wir nämlich den günstigen erneuerbaren Strom über den Tag zwischenspeichern können. Weil die meisten Autos ja nur herumstehen. In Zukunft hätten sie beim Herumstehen wenigstens eine Funktion. Und das ist eigentlich ein starkes Argument. Wobei, wenn dann nicht der Akku selbst wäre.
Was mir vielleicht ein bisschen Probleme bereitet, ist die Tatsache, dass bei der Herstellung der Batterien ja so viel Energie benutzt wird und auch dieser Lithiumabbau in Australien, Chile oder wo auch immer so unheimlich umweltfeindlich eigentlich ist. Wie steht man zu dem Ganzen?
Ja, also Sie sprechen in Chile die Atacama-Wüste an. Genau. Das ist tatsächlich eine lebensfeindliche Wüste. Also wenn ich wo Rohstoffe schürfen wollen würde, wäre es wahrscheinlich dort. Jetzt muss man wissen, dass es dort schon Lithiumabbau gibt seit den 80er Jahren. Da hat es noch gar kein Elektroauto gegeben. Also das Elektroauto ist definitiv, war nicht der Auslöser. Wir haben einen Lithium-Ionen-Akku in allen Geräten, die wir nutzen, in Laptops genauso.
Ja, aber da ist ganz wenig drinnen. Also da habe ich nachgelesen, es ist 0,2 bis 0,3 Milligramm in so einem Handy drinnen. Okay. Und für eine Batterie braucht man angeblich 10 Kilogramm Lithium und für ein Kilogramm Lithium 2000 Liter Wasser mindestens. Genau. Und dann andere umweltschädliche Produkte noch dazu. Also das macht mir schon ein bisschen Sorgen.
Ja, na, zum Thema Wasserverbrauch, weil Sie die 2000 Liter angesprochen haben. Es gibt dann wunderbare Vergleiche immer. Ein Kilogramm Fleisch braucht 15.000 Liter Wasser. Ja? Jetzt ist es immer so, naja, aber Fleisch brauche ich oder muss ich essen? Nicht jeder ist ein Vegetarier oder Veganer oder was auch immer. Das heißt, die Autoindustrie schaut sich das natürlich ganz genau an und will dann natürlich auch wegkommen. Wie kommt man weg? Mit der Batterietechnologie ist es so, dass wir sprechen jetzt von einem Lithium-Ionen-Akku. Da gibt es aber jetzt mittlerweile auch einen Lithium-Eisenphosphat-Akku, hat immer noch Lithium drinnen, aber zum Beispiel habe ich dort kein Nickel und kein Kobalt, weil dann nennt man, sagt man, das sind kritische Rohstoffe, von denen kann man wegkommen. Die nächste Batterietechnologie ist der Natrium-Ionen-Akku. Das heißt, wenn Sie dann mit Forschern sprechen, sagen Ihnen die, der Natrium-Ionen-Akku wird dazu führen, dass da Rohstoffe drinnen sind, die sie tatsächlich im Hinterhof schürfen. Also das heißt, diese Abhängigkeiten, was Sie gesagt haben, von anderen Ländern werden dadurch minimiert. Was ich damit sagen will, es ist noch nicht alles sauber. Ja, wie gesagt, die sind nicht sauber beim Verbrenner, das muss man auch dazu sagen. Und die Chance der E-Mobilität ist tatsächlich, dass wir dort genau hinschauen und die Rohstoffe dementsprechend auch wieder recyceln können und wieder verwerten.
Es gibt also eine permanente Entwicklung in der Akkutechnologie. Und das geht tatsächlich so schnell wie noch nie zuvor. Aber auch die Lebensdauer der Akkus, die heute schon verwendet werden, ist viel länger als von den meisten angenommen.
Man muss immer wissen, ich fahre vielleicht 15 Jahre mit meinem Elektrofahrzeug. Nach 15 Jahren ist der Akku aber nicht kaputt. Das heißt, wenn Sie Ihr Fahrzeug dann verkaufen wollen, dann kommt es einmal am Markt und es gibt auch eine Verordnung, wo man den Akku zurücknehmen muss. Dann ist er nicht kaputt, sondern kann faktisch als stationärer Speicher immer noch dienen, die nächsten 10 Jahre oder sogar 15 Jahre. Das heißt, ich habe diese Rohstoffe, die wir da drinnen haben, habe ich jetzt eigentlich in einem Kreis von 25 Jahren ungefähr einmal als Wertschöpfung. Dann ist er aber immer noch nicht kaputt, sondern was mache ich dann? Dann passiert erst das Recycling. Und beim Recycling ist es so, dass ich diese Rohstoffe, die ich da drinnen habe im Akku, sind schon in konzentrierter Form, liegen die schon vor. Das heißt, das macht den Recyclingprozess extrem einfach. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Heute kann man einen Lithium-Ionen-Akku schon mit über 85% bis über 90% recyceln.
Aber ich habe gelesen, dass die Durchschnittsdauer eines Akkus ungefähr 8 Jahre ist und die Anschaffung einer neuen Batterie ab 15.000 bis, weiß nicht wie hoch, Euro kostet. Ich meine, wenn ich mir eine neue Batterie für einen Verbrenner anschaffe, dann kostet das ein Minimum, sage ich einmal. Mhm. Stimmt das jetzt, dass das die Durchschnittslänge 8 Jahre nur ist, weil Sie von 15 Jahren geredet haben?
Ja, ja, danke für diesen Einwand. Tatsächlich ist es so, die Fahrzeughersteller, die OEMs, garantieren Ladezyklen. Also ein Ladezyklus kann sein 2000 Ladezyklen oder 3000 Ladezyklen, bis der Akku eine gewisse Degradation hat. Und im Normalfall sind das 8 Jahre bis 180.000 Kilometer. Was heißt denn Zyklus?
160.000, glaube ich, habe ich gelesen.
Genau, richtig. Und ein Ladezyklus bedeutet ein komplettes Be- und Entladen eines Akkus. Das können sie aber eigentlich gar nicht, weil sie haben immer einen Puffer drinnen. Das ist die richtige Rechnung ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen 50 kWh Akku haben und Sie haben eine Reichweite von 300 Kilometern, dann müssen Sie die 2000 Ladezyklen mal 300 rechnen. Wenn ich es jetzt richtig rechne, 2 mal 300 sind 600.000 Kilometer, die eigentlich garantiert werden.
Okay, stopp. Also kurzen Moment hier. Denn das war auch der Moment, an dem ich kurz den Faden verloren habe. Die 160.000 Kilometer, von denen hier gesprochen wird, ist die offizielle Mindestgarantie der Hersteller. Das ist die Zahl, zu der sie rechtlich verpflichtet sind, sozusagen der Worst Case. Die 600.000 Kilometer, die sind hingegen die rechnerische, theoretische Lebensdauer, die sich aus der Anzahl der Ladezyklen ergibt, für die die Batterie tatsächlich gebaut wurde. Also man kann sich das so vorstellen. Ein Autohersteller gibt 5 Jahre Garantie auf den Motor. Das heißt aber nicht, dass der Motor nach exakt 5 Jahren kaputt ist. Er ist für eine viel längere Lebensdauer gebaut. Genauso ist das mit dem Akku. Die Garantie ist das absolute Minimum. Das technische Potenzial ist aber um ein Vielfaches höher.
Gut, ich weiß nicht, wann Sie zuletzt 600.000 Kilometer mit dem Verbrenner gefahren sind.
Ich glaube, so weit fährt kein Auto.
Ja, also nur damit Sie ein Gefühl bekommen, was das eigentlich bedeutet.
Wichtig ist aber, vor dem Kauf eines gebrauchten E-Autos den Akku testen zu lassen.
Man kann, und das machen wir auch beim ÖMTC, Batteriekapazitätsprüfungen machen. Also das heißt, wenn Sie einmal planen, sich auch ein gebrauchtes Elektrofahrzeug zu kaufen, zum Beispiel nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren, dann sollten Sie die Gewissheit haben bei einem Ankaufstest, wie gut ist denn der Gesundheitszustand des Akkus. Das heißt wirklich SOH, also State of Health, also Gesundheit. Und da kann man austesten, hat der Akku noch 100% Kapazität oder hat er vielleicht nur mehr 70%.
Ja, und hier ist wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, dass es natürlich auch andere Anbieter dafür gibt. Es muss nicht unbedingt der ÖMTC sein. Also, Resümee zum Akku. Der Akku hält oft länger, als man glaubt. Und damit ist es Zeit, uns einem anderen Thema zuzuwenden. Dem Urlaub.
Und wie schaut es aus, wenn ich ins Ausland fahre? Wir wollen irgendwie mal in den Süden Italiens mit dem Auto, wenn ich da mit einem Elektroauto unterwegs bin. Kann ich da in Italien mit der gleichen Station laden, die ich zu Hause habe? Oder mit dem gleichen Kabel muss ich eins mitnehmen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, dann wenn ich jetzt nach Italien fahren möchte mit dem Elektroauto, dann kann man das natürlich tun, weil es gibt Standards in Europa. Also es gibt ein Typ-2-Kabel fürs AC-Laden, für Wechselstromladen. Das können Sie in ganz Europa verwenden.
Das haben Sie dabei, oder wie?
Genau, das haben Sie dabei. AC ist Alternating Current, also Wechselstrom. Das ist das, was wir in einer Schokosteckdose drinnen haben. Ja. Und AC-Laden ist eigentlich normales Laden oder langsam Laden oder beschleunigtes Laden. Da gibt es einen Unterschied. Aber das finden Sie zum Beispiel an einer Ladestation entweder zu Hause, können Sie mit AC laden, wenn Sie eine Wallbox haben oder intelligentes Ladekabel. Und im öffentlichen Raum haben Sie aber noch die Möglichkeit, schnell zu laden. Also das sind diese großen Ladestationen, DC-Ladestationen, steht für Direct Current, für Gleichstrom. Das heißt, Sie haben eine hohe Energie, also eine hohe Leistung an der Ladestation, die Sie in ein Auto hineingeben können. Auch das ist genormt. Und dieser Stecker für Schnellladen, der heißt nicht Typ 2, Typ 2 heißt der beim AC-Laden, sondern der heißt CCS.
Es gibt also 2 verschiedene Stecker und jeder steht für eine andere Ladeleistung, die in Kilowatt gemessen wird. An einer öffentlichen Säule in der Stadt findet man den typischen Typ 2 Stecker für das normale AC-Laden. Diese Säulen haben meistens eine Leistung von 11 oder von 22 Kilowatt. Nehmen wir mal einen durchschnittlichen Akku, der 50 Kilowattstunden Kapazität hat, als Beispiel. Um diesen von komplett leer auf 100% zu laden, würde es an einer 11 Kilowatt-Säule rund 4,5 Stunden dauern. An einer stärkeren, an einer 22 Kilowatt-Säule, wären es noch knapp 2,5 Stunden. In Reichweite ausgedrückt lädt man an einer 11 Kilowatt-Säule rund 70 Kilometer pro Stunde und an einer 22 Kilowatt Säule sind es in der gleichen Zeit schon knapp 150 Kilometer. Ja, und dann gibt es noch das DC-Schnellladen.
Beim Schnellladen ist es schneller, kürzer. Bleiben wir beim 50 kWh Akku. Wenn Sie sich mit einem 50 kWh Akku bei einer Schnellladestation dranhängen mit 100 kW DC, also Gleichstrom, und wir dividieren 50 durch 100, sind Sie ungefähr bei einer halben Stunde 40 Minuten. Ein bisschen was gibt man dazu meistens. Also das heißt, es geht wesentlich schneller. Deswegen spricht man beim Elektrofahrzeug oder beim Laden davon, dass man auf Langstrecken eher natürlich die Schnelllader nutzt, entlang der Autobahn.
Es ist sich ein Preisunterschied dann zwischen dem Schnellladen und diesen 11 kWs, denke ich mir. Ist der sehr groß oder das Doppelte oder noch mehr? Oder wie schaut das aus?
Ja, es kommt wirklich darauf an, welchen Tarif Sie haben.
Was das konkret in Euro und Cent heißt, wenn man öffentlich lädt, das habe ich mir mal mit den Tarifen vom Juni 2025 ausgerechnet. Also, wenn man einen durchschnittlichen Kompaktwagen an einer öffentlichen AC-Säule betankt, dann kosten 100 Kilometer rund 6,60 €. Und damit ist man etwas günstiger unterwegs als mit einem vergleichbaren Diesel, der für die gleiche Strecke auf etwa 7,65 € kommt. Ja, und das teure Laden, das Schnellladen auf der Autobahn, das kommt auf rund 8,10 €. Aber selbst das ist preislich noch deutlich unter einem Benziner, der sich für 100 Kilometer rund 9,24 € nimmt. Also selbst das rein öffentliche Laden kann sich finanziell schon auszahlen. Wobei da meine Mama auch gleich die nächste gute Frage aufwirft. Gibt es überhaupt Ladestellen in meiner Nähe?
Ich komme aus Kärnten und da ist eben die Meinung, noch kein Elektroauto, weil eben diese ganze Infrastruktur noch nicht hundertprozentig ausgebaut ist und weil eigentlich die meisten, die ein Elektroauto besitzen, dieses über die Firma beziehen, ja, aber nicht als Privatkunde.
Ja, also wenn Sie kein E-Mobilist sind, dann sehen Sie es wahrscheinlich auch nicht. Das ist schon mal die größte Hürde oder das größte Problem der E-Mobilität. Sie würden es nur sehen, wenn Sie eben eine passende App haben, beziehungsweise das Navigationssystem Ihres Fahrzeuges würde es Ihnen anzeigen. Deswegen ist es immer so wahnsinnig schwierig, ein Gefühl zu bekommen, wo kann ich denn eigentlich laden? Ich sehe nirgends Ladeinfrastruktur, außer vielleicht ja gerade Tankstellen haben mittlerweile Schnellladestationen. Aber das sind teilweise in Tiefgaragen verbaut, teilweise natürlich bei Lebensmittelgeschäften, dort wo ein Parkplatz ist, ist normalerweise in Zukunft auch eine Ladestation.
Das Netz ist also viel besser ausgebaut, als man glaubt. Und wie genau das bei einem selbst in der Umgebung aussieht, das kann man in der richtigen App überprüfen. Und gerade am Land kann man oft ja auch zu Hause in der eigenen Garage laden. Und damit fährt man natürlich am günstigsten. Denn je nach Stromtarif braucht man dann zwischen 2 und 6 € pro 100 Kilometer. Und genau bei diesem Punkt beim Laden zu Hause in der eigenen Garage hatte Marcella Krall noch einen überraschenden Tipp parat. Denn für viele, so wie für meine Mama, die bereits einen Starkstromanschluss haben, braucht es nicht einmal einen kostspieligen Umbau.
Aber es braucht heute schon keine Angst haben, dass er keinen Ladepunkt findet. Und um mit Ihnen da, wie gesagt, vielleicht auch noch in eine Kooperation zu gehen, wenn Sie ein Haus haben und vielleicht sogar eine Garage haben und Sie haben eine Steckdose, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass Sie eine mobile Ladeeinheit sich kaufen. Denn dieses Ding ist nichts anderes als ein Ladekabel, wo Sie auf der einen Seite verschiedene Adapter haben, je nachdem, mit welcher Steckdose Sie es zu tun haben. Weil vielleicht haben Sie sogar eine Starkstromdose in der Garage. Gibt es einen Adapter. Sie stecken an. Dazwischen ist dieser, ich sage Ziegel, das Ding hat 2,3 Kilogramm. Und auf der anderen Seite haben Sie diesen Typ-2-Stecker schon, der ja genormt ist. Das heißt, dieses Ding zieht das Maximum aus Ihrer Stromsteckdose, wenn Sie das wollen.
Ich habe mich über diese Wallbox ja schon ein bisschen erkundigt. Aber von Ihrem Vorschlag habe ich noch gar nichts gehört, weil ich habe eine Steckdose dieser Art zu Hause. Das heißt, ich würde mir diese Wallbox jetzt ersparen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und wer berät mich da genau?
Der MTC.
Das heißt, ich komme hin, mache einen Termin aus und sage, ich hätte gerne darüber eine Beratung.
Diese mobile Ladeeinheit ist also eine günstige Alternative zu einer fix installierten Wallbox. Ja, und nach all den Zahlen, den Fakten und den vielen Begriffen wie bidirektional, AC, DC oder Kilowattstunden hat mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen das Hirn geraucht. Was ich mir mitnehme, ein Elektroauto ist eben doch etwas ein bisschen anderes. Es sieht aus wie ein Auto, es fährt auch wie ein Auto, ist aber im Kern eine neue Technologie, mit der man erstmal umgehen lernen muss. Also man muss neue Dinge und neue Gewohnheiten lernen. Das Wichtige daran ist aber, sich davon nicht abschrecken zu lassen.
Ja, also bitte nicht verwirren lassen von Kilowattstunden und Kilowatt und ich kann nirgends laden oder sonstige Dinge, sondern wirklich einmal ausprobieren, reinzusetzen, ein Gefühl zu bekommen, hey, überall, wo ich Strom habe, wo ich Steckdosen habe, kann ich theoretisch laden. Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, ja, die Dinge halten länger. Die Betriebskosten sind teilweise 2/3 günstiger als bei einem konventionellen Fahrzeug. Warum? Weil ich wesentlich weniger bewegliche Teile habe. Und das bedingt natürlich, dass ich zum Beispiel auch kein AdBlue nachfüllen muss oder sonstige Dinge. Der Elektromotor, der vorne ist, ist faktisch wartungsfrei. Der Akku, ja, eigentlich auch. Also ich fahre seit vielen Jahren elektrisch und sehe natürlich auch die Rechnungen. Das Einzige, was teurer sein kann, könnte die Reifen sein, weil die sind meistens größer dimensioniert und vielleicht sogar mit Alufelgen, die könnten teurer sein. Aber der Rest ist wirklich so, bei einer Gesamtkostenrechnung auf 3 Jahre, 4 Jahre, wie halt auch Fuhrparks rechnen, eine sogenannte Total Cost of Ownership Rechnung, da rechnet sich das Elektroauto auch schon heute. Also vielleicht auch der finanzielle Aspekt ist nicht ganz unspannend. Und es macht einfach Spaß. Ja, sie fahren sehr entspannt, sie fahren ja, emissionsfrei im Betrieb und das macht Spaß. Ja.
Zum Abschluss unseres Besuchs hat uns Marcella Krall dann noch zum Auto gebracht und uns beim Laden geholfen. Denn eines kann ich sagen, man muss erst ein paar Mal üben, um nicht vollkommen ratlos zu sein.
Das heißt, ich stecke das jetzt so hinein, oder?
Genau. Ja, und nach einem begeisterten Blick unter die Motorhaube.
Ist das nicht lustig? Ich habe mir gedacht, nur das Waschwasser, sonst gar nichts.
Wollte ich dann von meiner Mama natürlich wissen, was denn ihr Fazit des Tages ist. Ist ihre Skepsis gegenüber dem Elektroauto kleiner geworden?
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das an die Bevölkerung weitergibt, weil, wie gesagt, so wie ich, sind so viele eigentlich so im Schwanken. Soll ich nicht, warum soll ich, wieso nicht? Und haben eigentlich genauso wenig Ahnung, wie ich heute hatte. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, sage ich einmal, weil ich muss mich erst mit dem Ganzen halt noch intensiver auseinandersetzen.
Genau, Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Immer noch ein bisschen ein Problem, die Leute, die noch nie gefahren sind und dann so am Stammtisch erzählen, dass das alles eigentlich nicht funktioniert und ich kann nirgends laden und alles ist so teuer und so schrecklich. Und wenn man das einmal selber ausprobiert, natürlich auch der Fahrspaß, natürlich auch Komplikationen.
Ja, ja, super.
Das gehört aber auch dazu, ja, das gehört auch dazu, ja.
Und genau das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieses Tages. Am besten hilft es wohl, selbst auszuprobieren. Also mal selbst ein Elektroauto auszuborgen und das selbst zu testen. Meine Mama ist vielleicht nicht zu 100% noch überzeugt, aber die Bedenken sind auf jeden Fall kleiner geworden und haben der Neugier Platz gemacht. Und das, würde ich sagen, ist schon mal der halbe Weg. Und damit setzen wir uns ins Auto und fahren auf in die Wachau. Danke fürs Zuhören und tschüss! Bis zum nächsten Mal.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.